Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Hallo liebe Filmfreunde, hier ist wieder Leinwandliebe, euer Filmstarts-Podcast. Heute bin ich mal als Moderator am Start, Stefan aus der Filmstarts-Redaktion, und ich bin wie immer nicht alleine, denn an meiner Seite ist der gute Seb.
Hallo, ich bin Seb. Eigentlich Sebastian, aber Seb ist quasi mein Spitzname hier, und ich bin heute das erste Mal hier bei Leinwandliebe und wir reden über Masters of the Universe.
Woher kennt man dich denn sonst?
Man kennt, glaube ich, meine Stimme sonst von Social Media, also hauptsächlich TikTok und Instagram Reels, denn da bin ich aktiv und mache hin und wieder kleine Clips.
Du hast mir gerade schon so wunderbar deine TikTok-Stimme vorgemacht. Möchtest du vielleicht nochmal anmoderieren in der TikTok-Stimme?
Ich kann es versuchen, aber so auf Knopfdruck ist manchmal schwierig, dann werde ich mich verhaspeln. Aber hallo liebe Filmstarts-Fans, herzlich willkommen bei Leinwandliebe. Ja, Podcast. Sie hat ja wunderbar geklappt.
Ich finde es stark. Ich finde, das ist meine Stimme, die wir brauchen hier einfach jetzt wirklich 90 Minuten durch. Ja, wir sprechen über Masters of the Universe, den He-Man-Film, der am Donnerstag jetzt ins Kino kommt. Also der läuft schon, wenn ihr den Podcast hört. Und Sieb, verrat mir doch mal, was ist denn deine Beziehung zu He-Man?
Wunderbar, ich habe tatsächlich gar keine. He-Man in meiner Kindheit ist mir nie begegnet.
Nicht mal über den Weg gelaufen.
Ich glaube, ich hatte eine Figur von He-Man, aber die war irgendwie nicht original. Mhm. Ich glaube, die kam aus dem Ausland, weil die war wirklich recht billig. Und ja, während meiner Kindheit gar nicht, denn ich war immer Vollzeit-Turtle-Fan. Also Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja,
ich weiß gar nicht, wo das lief.
Ich glaube, das lief zumindest in meiner Jugend auch noch im Samstagmorgen-Cartoon-Block von ProSieben.
Ah, okay.
Müsste aber dann sehr früh irgendwo gewesen sein. Ich kann mich erinnern, dass ich noch, also ich bin auch großer Turtles-Fan. Ich hatte auch andere Serien, die ich mehr gemocht habe. Real Ghostbusters zum Beispiel, Turtles auf jeden Fall. Captain Planet, der eine ähnliche Richtung tatsächlich geht wie He-Man, weil das auch so ein moralischer Held irgendwo ist. Aber ich kann mich erinnern, dass in meiner Frühphase zumindest beim Durchseppen immer noch irgendwo mal He-Man lief. Dementsprechend kann ich sagen, ich bin auch kein gigantischer He-Man-Fan. Ich habe aber ein sehr großes Herz für diese 80er-Jahre-Cartoons, die alle so ein bisschen trashy, so ein bisschen cheesy sind. Und natürlich auch sehr, sehr moralisch.
Ja.
Ja.
Nee, kann ich nachvollziehen. Die haben einen ja auch damals ja an die Klotze gefesselt sozusagen. Ja, ich kann aber nichts weiter dazu leider sagen.
Ich habe damals immer den Fernseher, wenn ich denn die Möglichkeit hatte, denn in meinem eigentlichen, also bei meinen Eltern herrschte Fernsehverbot tatsächlich großartig und war streng reglementiert.
Das kommt bei mir auch noch dazu, deswegen, also ja.
Aber wenn ich bei meinen Großeltern war und das ist so alle, teilweise wöchentlich, alle zwei Wochen irgendwie passiert, dann habe ich wirklich den letzten Tropfen aus dem Fernseher herausgepresst, gerade aus dem Morgenprogramm. Also dann hat man sich teilweise in den Wecker gestellt oder sofern man aufgewacht ist, ist man halt runtergecruised und hat die Glotze angeschmissen und da einfach alles weggeguckt, was irgendwie ging. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch im noch viele Cartoons im Hinterkopf habe irgendwo, die gar nicht jetzt großartig bekannt sind, aber die ich auch einfach mitgenommen habe.
Naja, hauptsächlich auch so Disney-Cartoons. Ich glaube, bei mir gingen dann auch Super RTL.
Ja, Disney Club lief damals noch. Ja. Vorläufer vom Tigerenten-Club, also beziehungsweise ähnliche Sparte, so Spaß und Unterhaltung, unterbrochen mit so Halbstunden oder Viertelstunden Folgen von DuckTales, Captain Baloo und ähnliche Sachen. Ja, das waren gute Zeiten, kann ich dir sagen.
Und irgendwann dann RTL 2.
Ja, ne? Ja,
und Pokémon war dann bei mir ganz groß und ja, solche Sachen. Das war einfach, und dann Digimon und Yu-Gi-Oh! War ich schon zu alt dann irgendwann, aber...
Ach, das habe ich auch alles mitgeguckt. Das habe ich wirklich alles mitgenommen, eigentlich bis heute quasi. Also selbst Phineas und Ferb und so weiter mag ich tatsächlich ganz gerne.
Stimmt, die mag ich auch immer noch, ja.
Die sind
die
absolut ich dann auch fantastisch.
Wieder. SpongeBob kam dann irgendwann,
ja, also... Und jetzt kommt mit Masters of the Universe endlich nach wahnsinnig vielen Jahren wieder ein neuer He-Man-Film in die Kinos. Der ist ja bereits seit 2007 in der Entwicklung.
Okay, wow.
Also nicht dieser Film jetzt konkret, sondern er in der Produktionshülle einfach gefangen mit verschiedenen Regisseuren und Drehbuchautoren, alles in den Müll geschmissen, neue Schauspieler gesucht und so weiter. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Unter der Regie von Travis Knight, der zuvor Kubo, der tapfere Samurai, gemacht hat. Das ist ein Stop-Motion-Film, der sehr süß ist, den kann ich sehr empfehlen. Und Bumblebee, den wahrscheinlich besten Transformers-Film.
Ah, ja, okay. Da habe ich auch leider nicht gesehen, weil ich habe eigentlich fast alle Transformer-Hauptfilme geschaut damals, aber die haben mich immer mehr und weiter verstört. Bumblebee habe ich dann geskippt, aber wenn du sagst,
ja. Ich kann dir sagen, zumindest. Hat der Film wieder ein Herz.
Ja, also jetzt nach Masters of the Universe würde ich dem sogar eine Chance geben. Also, weil der Film, kann ich ja schon mal vielleicht ein bisschen spoilern, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen.
Ist ja im Endeffekt auch schön, dass wir hier jetzt eine Stimme haben von jemand, der gar nichts mit dem Franchise bisher anfangen kann und jemand, der zumindest ein bisschen ein Herz für die Serie und die Figuren hat. Ja. Dementsprechend mal schauen.
Ich kannte halt bisher immer nur, was He-Man angeht, viele Memes.
Ja. Ne? Ja, ist tatsächlich wahr. Also He-Man ist irgendwann so krass in die Meme-Kultur übergegangen. Gerade Skeletor zum Beispiel, der immer mit seinen Weisheiten um die Ecke kommt und sich dann verpisst. Das ist absolut fantastisch.
Dann noch die Ebenenspinne und Mathe-Mann und so, wenn sie das was sagt.
Nein, aber es klingt jetzt schon fantastisch. Und es trifft auch so den Herz von He-Man, das Herz von He-Man ja durchaus, denn He-Man ist einfach 80, also wunderschöner 80er-Jahre-Trash. Also die Namen sind wahnsinnig einfach von den Figuren gehalten. Ich meine, wenn du dir sowas anhörst wie Beastman oder Merman, dann weißt du halt, oder Mossman, dann weißt du, was dich erwartet. Und genau das bekommst du halt.
War es hier auch so, dass, ich glaube, bei den Ninja Turtles war es hauptsächlich so in der Produktion, dass man erst die Figuren hatte, das Spielzeug, und dann hat man die Serie dazu entwickelt.
Genau. Also Mattel ist im Endeffekt eines dieser seltsamen Produkte, wie bei Transformers zum Beispiel auch, wo die Spielzeugserie an den Start gegangen ist und die Cartoonserie dann entwickelt worden ist, um die Spielzeuge zu verkaufen. Das ist eigentlich so wahnsinnig, das würde heute keiner mehr machen, aber daran sieht man mal, was das für ein gigantischer Markt damals irgendwo war. He-Man ist, glaube ich, 82 von Mattel auf den Markt gebracht worden und 83 gab es dann auch die erste Animationsserie, die bis 84, glaube ich, lief, 2 Staffeln umfasste und insgesamt 130 Episoden.
Oh, das ist krass, okay.
Das war die gute Zeit, als eine Staffel irgendwie noch 60 Folgen plus umfasst hat. Also da können wir heute nur von träumen. Da sind wir froh, wenn wir irgendwie 8 bis 10 Folgen kriegen, die natürlich auch auf einem ganz anderen Produktionslevel spielen.
Ja.
Ich habe jetzt im Vorfeld zum Kinofilm auch nochmal in 2, 3 Folgen He-Man reingeschaut und das ist schon alles extrem simpel. Also es gibt auch, He-Man hat sich ja im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt, es gab später noch neue Serien, es gab Comicbücher, Spiele glaube ich auch und auch 2020, 2021, 2023 gab es nochmal 2 neue He-Man-Serien auf Netflix, die von Kevin Smith mitproduziert und teilweise auch mitgeschrieben wurden. Und tatsächlich ist diese Welt im Laufe der Jahre viel komplexer geworden, als sie es am Anfang war. Trotzdem mag ich irgendwie diese Einfachheit der ersten Folgen. Das bringt einen sofort zurück in die Kindheit.
Ich hatte auch, glaube ich, mitbekommen damals, dass die Netflix-Serie gar nicht so gut ankam, oder?
Ja, es eigentlich tatsächlich sind die Wertungen gar nicht so schlecht, aber es gab wie um so viele Sachen sofort ein großes Gefecht, weil He-Man gerade in der ersten Serie, die rausgekommen ist, nicht dem Ideal entsprach, was sich viele Fans vorgestellt haben, beziehungsweise sehr früh aus dieser Serie verschwunden ist.
Diese Gegenstimmen kamen vor allem aus der Fan-Richtung. Ne?
Also, ja. Genau. Aber also zumindest das, was ich davon gesehen habe, ich fand es nicht schlecht bisher. Okay. Und ich bin tatsächlich auch gerade dabei, die nochmal zu gucken. Also.
Was ich tatsächlich gesehen habe, aber auch kaum noch Erinnerung dran habe, ist der erste Film.
Ja, also bevor wir jetzt zum neuen kommen und dann Inhaltsangabe machen, es gibt natürlich noch einen 80er-Jahre-Film. Und genau. Zwar 87 ist der, glaube ich, gewesen, ne?
Ja, mit Dolph Lundgren. Ja. Lundgren in der Hauptrolle von He-Man und ja, auch wie den habe ich als Teil von Schläferz gesehen.
Ja.
Also mit Oliver Kalkofe.
Der gehört da eigentlich nicht hin. Der ist eigentlich, ich finde den absolut
der war halt trashig.
Genau,
ne?
Genau. Und der ist trashig, aber der ist fantastisch. Der ist so ein offenes Star Wars Rip-Off. Der hat ja, also gerade was die Musik angeht, lehnt er sich ultra nah an die frühen Star Wars Filme einfach an. Also der versucht da so ein bisschen einen Cash-Grab zu betreiben. Hat auch wenig mit He-Man zu tun eigentlich.
Ja, ich glaube, das war das Hauptproblem. Und er spielt auch sehr viel in unserer Welt.
Genau, also, genau. Eigentlich fast nur. Weil das ist aus Produktionskostengründen wahrscheinlich gemacht worden und ist einfach deutlich billiger in der realen Welt zu drehen, als irgendwelche gigantischen Fantasy-Bauten aufzurichten. Aber ich finde ihn toll. Also der ist gerade Dolph, ist natürlich ein wahnsinnig fehlbesetzter He-Man, weil der ist einfach nur ein grobschlächtiger Typ, der auch nur ein paar Sätze sagt. Also der hat kaum Dialog.
Ja, der ist ja auch von Anfang an schon sehr muskulös und ja.
Genau, richtig. Einfach. Da gibt es ja auch keine Verwandlung.
So ja, okay. Das warte ich auch nicht mehr im Kopf, ob der sich überhaupt verwandelt.
Doch, ich glaube schon. Also er wird wahrscheinlich sein, den legendären Ausruf muss man irgendwo untergebracht haben.
Ja.
Aber von meiner Seite gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung dafür. Erwartet nicht so viel, erwartet ein schönes Trashfest. Ein bisschen so wie der erste Super Mario Bros. Film, der in der ähnlichen Kategorie irgendwo spielt. Also es ist unterhaltsam, es ist nicht zwingend gut, aber auch mit sowas kann man Spaß haben, wenn man sich darauf einlässt, ne? Und wenn man nicht mit der kompletten Fanbrille daran geht und sagt, ich möchte jetzt aber wirklich den He-Man, den ich aus den Cartoons kenne, ist ein bisschen schräg, dass halt diese IP da irgendwo drüber liegt und dementsprechend vergleicht man das logischerweise damit, aber.
Ja, ist ja wie mit vielen Filmen aus der Zeit damals und ja, Comic-Verfilmung und Videospielverfilmung.
Sind damals hat man irgendwie den eigenen IPs nicht zugetraut und hat immer versucht, die irgendwie anzupassen und gerade in den 80er Jahren wurde alles so ein bisschen düsterer, ein bisschen gritty irgendwo und da hat man sich beispielsweise nicht getraut, die Super Mario, diese bunte Welt einfach filmisch umzusetzen.
Ja, war vielleicht auch gar nicht technisch umsetzbar. Also
das kommt doch dazu.
Die haben sich ja jetzt heute auch entschieden, den zu animieren, den kompletten Super Mario Film. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um wirklich so richtig getreu an der Vorlage zu bleiben.
Ja.
Ja.
So, und jetzt sind wir im Jahre 2026 und ein neuer He-Man-Film kommt endlich ins Kino. Masters of the Universe. Ich versuche mich an einer ganz kurzen Inhaltsangabe. Ich hasse das wirklich wie die Pest.
Wie weit gehen wir hier ins Spoiler-Territorium oder machen wir erstmal kurzen Abriss und dann ein bisschen? Bei ein paar Fragen habe ich zum Ende auch.
Ja, so. Ich finde sagen, die Fragen zum Ende können wir dann im Spoiler-Teil besprechen. Okay, weil den gibt es ja tatsächlich. Oder den können wir einfach einfügen. Wir müssen dann nur kurz Spoiler sagen.
Gut.
Ja, also alles startet im Endeffekt im schönen Lande Eternia. Wo Prinz Adam bei seinen Eltern lebt. Er ist der Königssohn, er ist ein sehr schmächtiger Typ. Ja. Sehr zum Leidwesen seines Vaters, der ihn gerne als großen Krieger sehen würde. Und eigentlich ist in diesem Land alles wunderbar. Es gibt eine dunkle Bedrohung, aber man bereitet sich darauf vor.
Genau. Er ist auch noch sehr jung, das muss man noch sagen. Der Königssohn, ich glaube 6 oder 7 Jahre alt gerade.
Ja. So in diesem Alter. Und dann kommen aber Skeletor und seine Horden und überfallen dieses wunderbare Königreich. Und leider haben die Verteidigungsmaßnahmen geben sehr schnell auf. Alle werden überrumpelt. Das gesamte Königreich geht den Bach runter. Der König und seine Frau fallen bzw. werden gefangen genommen. Und Prinz Adam kann sich durch die Hilfe der Sorceress in die reale Welt flüchten.
Genau.
Um zurückzukommen, braucht er jedoch sein...
Also in unsere Welt quasi.
In unsere Welt, genau, auf die Erde.
Ja.
Er braucht jedoch, um zurückzukehren, sein Schwert. Das geht jedoch bei dieser Reise verloren. Und seitdem nutzt Adam jede Sekunde, die er hat, um dieses Schwert wiederzufinden, hat sich aber auch ein ganz normales Leben aufgebaut und ist jetzt HR-Manager.
Das ja.
ist schön. Und hier startet dann auch tatsächlich die Handlung, denn er kommt irgendwann wieder in den Besitz des Schwertes und schafft es, in die Welt zurückzukehren. Aber die ist vollkommen zerstört und er muss letztendlich Skeletor gegenübertreten.
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch so die Story, die man erwartet, wenn man die Trailer gesehen hat und so. Das, also ja, klassische Heldenreise.
Ja, ich muss auch gestehen, dass mich handlungstechnisch wenig überrascht hat.
Ja.
Es ist wirklich, also es ist ganz lustig, dass er irgendwie in unserer realen Welt auch sich eine Existenz aufgebaut hat, dass er HR-Manager ist, dass er mit den Problemen, mit denen wir uns auch jeden Tag rumschlagen müssen, irgendwie ärgert. Aber ja.
Ja, ist kein handlungsgetriebener Film. Es ist, die Story ist wirklich ganz simpel gehalten.
Ich war dann, muss ich ehrlich sagen, auch sehr froh, als der Part in der realen Welt vorbei war.
Mhm.
Ich finde, der Film funktioniert nämlich nicht unbedingt als Komödie richtig gut.
Ja, ich fand den Part eigentlich ganz angenehm. Ich hatte da Schlimmeres erwartet, weil du hast ja oft, dass so gezwungen wird, dass es in der realen Welt erstmal passiert und dass man dann einen Charakter hat, der in die neue Welt kommt und da alles gemeinsam mit dem Zuschauer erstmal entdecken muss. Deswegen hatte ich auch erstmal keine Lust auf diesen realen Weltpart, aber der war doch, also für mich hat der Komödienpart eigentlich gut funktioniert, muss ich an der Stelle sagen, weil der ist, alles ist sehr viel mit Gag betrieben. Sehr viele Jokes sind da und auch Anspielungen und Pipapo. Und das ist auch in der realen Welt. Und deswegen mochte ich das. Nicht jeder Gag zündet.
Ja, ja, das genau. Das, also tatsächlich, ich hatte auch ein paar Lacher.
Ja, genau, ein paar Lacher.
Aber genau, vom komödiantischen Timing her muss man sagen, dass es so ein paar Gags gibt, die dann so auf der Strecke blieben. Was vielleicht aber in der Masse gar nicht so dramatisch ist. Also eine gute Zeit wird man da auch haben.
Ja.
Aber das eigentliche Highlight ist einfach die Fantasy.
Vielleicht sollte ich noch kurz sagen, wie ich den Film gesehen habe, denn ich war nicht in der Pressevorführung, sondern ich war auf der Premiere, der Deutschlandpremiere hier in Berlin, wo auch die Stars, also der Schauspieler von He-Man und von, wie heißt sie, Tila, beide vor Ort waren und der Regisseur und nochmal kurz ein paar Worte gesagt haben zum Publikum und sind dann rausgegangen und dann durfte das Publikum den Film sehen und es war ein voller Saal, es waren lauter Fans da, auch Influencer natürlich und aber wirklich viele Leute in Kostüm und die haben gelacht bei jedem Gag, die haben applaudiert, wenn irgendein Charakter auf die Leinwand kam und die haben sich halt immer gefreut und das hat mich natürlich auch mitgerissen, ich saß vorne in der dritten Reihe.
Okay, dann muss ich kurz sagen, so als Gegenstück, ich habe den mit nicht mal 8 Leuten in einem kleinen Saal geschaut und gerade Presseleute lachen nicht gerne. Also ich glaube, vor Kollegen offensichtlich möchte man sich niemals in der Lachposition zeigen, niemals zeigen, dass man irgendwas lustig fand und dementsprechend war es ultra ruhig die ganze Zeit. Ich glaube, ich war die eine Person, die gelacht hat. Dann
genau, deswegen wollte ich jetzt nochmal sagen, war für mich die Comedy vielleicht mehr da, weil ich halt noch dieses Lachgeräusche mit dabei hatte und selber dann lachen konnte.
Das ist ein bisschen wie so ein Lachtrack bei einer Sitcom eigentlich, so im Hintergrund, dass man dann animiert wird, selber zu lachen die ganze Zeit. Aber ich muss gestehen, ich hätte gerne mit dir getauscht, weil ich glaube, das ist einfach ein geiles Erlebnis, das mit Fans zu sehen und dann wirklich in so eine Jubelstimmung reinzukommen, das ist schon cool.
Da habe ich mich ein bisschen mitreißen lassen auch tatsächlich, weil einfach dadurch wurde es dann nochmal, dadurch habe ich erst verstanden, wie viel Wert dieser Film und diese Serie überhaupt für Menschen meines Alters auch hat, die damit aufgewachsen sind. Also das habe ich
Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass im Endeffekt so eine Fantasy-Produktion, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, schon irgendwo, dass die so ein gigantisches Budget bekommt und dann so liebevoll umgesetzt wird und nicht irgendwie versucht, an die moderne Zeit anzupassen, sondern dass man halt sagt, wir stehen in großen Teilen, da komme ich gleich nochmal zu, in großen Teilen zum Trash unserer Vorlage.
Definitiv.
Denn das eigentliche Highlight für mich ist nämlich die Fantasy-Welt. Ich finde, die ist so liebevoll gestaltet, die ist bunt, die ist farbenfroh, die knallt richtig.
Ja.
Also allein das Intro schon, wenn Brian May hat ja am Score mitgewirkt, also der Gitarrist von Queen.
Das kommt noch hinzu, der Score ist grandios.
Das ist wirklich richtig geil. Also wenn man allein schon in diese Fantasy-Welt reinstartet und so diesen Rock-Sounds, die halt an Flash Gordon irgendwo erinnern.
Ja, viel E-Gitarre.
Ja, ja, genau.
Krasse Bässe, also es wirklich knallt richtig rein. Noch Gesang stellenweise.
Ja.
Richtig toll.
Ja, da hat man einfach richtig Bock, Zeit in dieser Welt zu verbringen. Und nicht nur das, auch die Kostüme der einzelnen Figuren sind wahnsinnig, wahnsinnig liebevoll gestaltet. Also die sehen halt teilweise aus wie die Spielfiguren von damals. Ja. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil gerade so Leute wie, na, wie heißt der, Trapjaw zum Beispiel, das ist einfach ein unglaublich beklopptes Kostüm eigentlich, aber dafür feiert man ihn ja gerade. Ja. Das möchte man ja haben.
Da haben auch die
ja
Leute
haben.
Applaudiert, als er auf die Leinwand kam. Also dachte ich, oh, das ist ein bekannter Charakter.
Ja.
Da haben sich alle gefreut und den gefeiert. Richtig schön. Ja, wie du schon gesagt hast, also man merkt wirklich die Liebe zum Detail in so vielen Stellen und so vielen Momenten. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, das ist ein Film, der von Fans gemacht wurde.
Ja.
Und das für Fans. Und ja, schön.
Man merkt auf jeden Fall, dass Travis Knight richtig Bock auf dieses Franchise hatte.
Ja.
Und dass er, das ist wahrscheinlich ein Kindheitstraum für ihn irgendwie in Erfüllung gegangen ist.
Der hatte auch, auch ein paar Worte ans Publikum gerichtet und hat unter anderem erzählt, dass das Mitglied von Queen, dass er den benachrichtigt hatte und dass er dann gesagt hat, ja, ich mache den Soundtrack, dass er das nicht glauben konnte.
Mir hat er sogar noch erzählt, also ich hatte ihn im Interview, dass Brian May zu Hause ganz viele Kisten mit He-Man-Figuren sogar noch hatte, weil sein Sohn früher damit gespielt hat und dass darüber dann die Verbindung entstanden ist. Was natürlich sehr schön ist, wenn du so einen Full-Circle-Moment irgendwie hast. Das ist doch toll.
Ja. Achso, und zu der Welt wollte ich noch sagen, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es so wird wie bei Aquaman zum Beispiel.
Ja.
Da mochte ich diesen Fantasy-Teil unter Wasser. Im ersten Teil ging es noch, im zweiten Teil fand ich es ganz furchtbar. Das sah alles unecht aus, so lieblos. Oder wie bei Ant-Man 3.
Ja.
So, ne, dass du denkst, oh, was ist das für eine CGI? Boah, ich will hier raus so.
Ja.
Aber es hat vollkommen funktioniert, wie du schon gesagt hast. Das war stimmig, das sah alles, sieht alles super gut aus, alles bunt auch. Und du hast verschiedene Locations und jedes Setting ist so ein bisschen, eines ist mal ein bisschen mehr düster, mal farbenfroh und das passt. Also es ist.
Ich glaube, der Grund, warum das funktioniert, ist, dass sie das relativ cartoony gehalten haben.
Ja.
Dass man das wirklich gar nicht versucht hat, einen Realismus drauf zu klatschen, sondern einfach gesagt hat, okay, das soll nicht real aussehen, sondern wir versuchen wirklich einen künstlichen Look von Anfang an dem Ganzen zu geben. Und das geht. Ich meine, dann kann selbst so etwas wie eine Battle Cat da irgendwie funktionieren, die halt auch spricht und grün ist, das ist dann in Ordnung.
Gehört irgendwo. Halt dazu, ja. Ich war erst ganz am Anfang, sieht man eine kurze Szene mit ihr als Baby noch.
Ja.
War ich erstmal verwirrt, dass sie redet. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ach, die Katze spricht jetzt oder der Tiger. Ja, das haben wir einfach so hingenommen.
Ja.
Schön.
Nee, also das ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und das ist wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt am gesamten Film, so sehr man sich auch bei den Kostümen und bei der Welt getraut hat, die Originalvorlage heranzuziehen, das hat man sich in der Handlung nicht getraut, beziehungsweise bei den Figuren als solchen. Man hat immer so Meta-Jokes drin, die erklären, warum jetzt ein Fisto beispielsweise Fisto heißt oder warum He-Man zu seinem Namen kommt, dass diese Figuren eigentlich alle gar nicht so heißen, sondern der Fantasie eines Kindes entsprungen sind.
Okay, ja, das dachte ich mir, dass das halt für diesen Film erst übernommen wurde in der Serie, nehme ich an, heißen die halt einfach
die
alle
heißen
so.
Halt einfach so, ja.
Und ich fand das aber in Ordnung, weil das halt so, es musste ja schon ein bisschen grounded sein und auch für unsere Zeit ein bisschen mehr angepasst sein. Es wäre schon, ich glaube, es wäre komisch gewesen, wenn die einfach so diesen Namen gehabt hätten.
Also, das frage ich mich die ganze Zeit, wie ich dann darauf reagiert hätte, wenn die, also ich meine, ich habe es damals in Ordnung gefunden und ich weiß nicht, ob man da jetzt nicht einfach sich wieder in dieses Kindsein zurück.
Das ist ja nicht bei jedem so. Skeletor heißt einfach Skeletor und Teela heißt Teela und auch Man at Arms ist auch sein Titel sozusagen.
Genau, das ist ja einfach der Waffenmeister quasi.
Aber ja, diese komischen
Namen. Bei diesen tatsächlich offensichtlichen Kindernamen, also die von, nicht von Kindern, aber die offensichtlich für ein Kinderpublikum gemacht worden sind, wo man beim Namen sofort weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Wenn ich jemand
Aber so nennt sich ja selber keiner. Selbst in dieser Welt denke ich mir, so würdest du dich doch selber auch nicht nennen. Ram-Man. Oder also He-Man ist ja quasi das Krasseste.
Ja, He-Man ist einfach irgendwie das Geilste. Aber bei Fisto weiß ich halt sofort, was ich bekomme.
Ja.
Nicht, wenn ich jetzt mit dem Mindset eines Ü30-Typen daran gehe, dann kriege ich was anderes daraus. Aber als Kind wusste man sofort, was man bekommt.
Ja.
Oder auch bei Ram-Man. Also, das ist halt ein Typ, der rammt. Das ist halt logisch irgendwo. Das ist selbsterklärend.
Ja.
Aber ich verstehe schon, warum man da gesagt hat, gerade bei den vielleicht etwas schwierigen Namen, okay, das müssen wir jetzt nochmal kommentieren, irgendwie so ein bisschen.
Ich finde es schade, dass man nicht erfährt, wie die wirklich heißen.
Ja, das wird nie gesagt. Es wird immer nur der Kopf geschüttelt über Ram-Man und Fisto. Ja. Aber wie sie denn heißen.
Und Dina war noch eine, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und es gibt noch so einen mit so einem mechanischen Hals.
Ja, Mechaneck.
Mechaneck. Mm,
ja.
Ist
ja.
Auch so.
Hat halt den mechanischen Hals. Also dementsprechend ja. Logisch. Ja, und dieser Meta-Humor, beziehungsweise dieser an sich der Humor, der wird auch ganz oft genutzt, um emotionale Momente zu brechen. Also es gibt beispielsweise die schöne Versöhnungsszene zwischen Teela und Duncan, also Man at Arms.
Ja.
Und da hast du dann auch von hinten He-Man, der sich so rancreept und das Ganze dann mit einem Gag bricht.
Ich musste, also beim gesamten Film und auch hinterher, habe ich mir gedacht, ja, das hat sich angefühlt wie ein Marvel-Film.
Das hat sich angefühlt wie Thor.
Wie Thor.
Also Thor 3 wahrscheinlich,
Thor 3, ja.
Thor 3
so
und Thor 4.
Genau.
Weniger schlimm, als es tatsächlich nachher bei Thor 4 war.
Nee, weil, gar nicht, genau. Ja. Ich würde halt sagen, wie ein richtig guter Marvel-Film. Mhm. Also du hast in jeder Ecke Humor, aber du hast auch die emotionalen Momente, die sind schon stark.
Ja.
Und dann kommt halt irgendwo noch ein Gag dazu, der es aber nicht kaputt macht, sondern nicht, vielleicht nicht immer, der ab
genau,
und zu.
Ja, ja.
Aber
ich finde auch, dass es das nicht jede Szene, also deshalb sage ich auch mit Abstrichen, nicht jede Szene dadurch so Dämpfer bekommt, aber immer wenn es zu emotional wird, habe ich das Gefühl, oder zu tragisch, dass man dann halt noch diesen Gag einschiebt, statt diese Emotion einfach zuzulassen. Und das finde ich sehr schade. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man aufhört damit. Also es darf durchaus lustig sein, aber lass doch wieder, selbst in solchen bisschen cheesy Sachen, lass doch wieder Gefühle zu.
Ich frage mich halt, inwieweit da Gefühle dann noch auftreten heutzutage, wenn es halt wirklich so 0815 Emotionen,
ja.
Dialoge sind, die man ja auch schon kennt aus anderen Filmproduktionen. Also es ist ja alles schon mal da gewesen. Ob man deswegen sagt, ja, das ist jetzt halt ein bisschen, Emotion ist da, wir müssen da jetzt noch doch mal wieder einen Gag bringen.
Ja.
Oder ob es wirklich daran liegt, dass man die Emotionen nicht zulassen möchte, beim Zuschauer.
Vielleicht glaubt man da nicht stark genug mehr an die IP und sagt, okay, diese Beziehung zwischen Vater und Tochter bewegt da nicht genug.
Aber gerade diese Beziehung zwischen den beiden fand ich schon sehr stark. Es gibt auch stark.
Fand ich auch schön.
Die,
ja.
Da gibt es auch emotionale Momente, die auch ernst bleiben zwischen den beiden, gerade wenn es noch so krisselt.
Ja.
Also wir reden hier von Man at Arms und seine Tochter Teela.
Ja.
Die beide Konflikt haben, weil der, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern
würde. Das kannst du schon sagen. Ja,
wenn der Man at Arms quasi am Anfang des Films es nicht schafft, den mit dem
Trapjaw
es nicht schafft, gegen ihn anzukommen sozusagen und dadurch seinen ganzen Glauben verliert und auch die Königsfamilie, wie schon gesagt wurde, entführt wird. Und der Sohn ist weg. Und dadurch er halt anfängt zu trinken und halt nicht mehr seiner Pflicht nachkommt und kämpft, sondern aufgibt komplett. Und erst wenn der Prinz zurückkehrt, beginnt er wieder zu kämpfen, daran zu glauben, dass er doch noch was bewirken kann. Und dann ist halt diese Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter erst gebrochen dadurch, aber sie finden dann wieder zusammen. Und ja, wie gesagt, das wird mir doch ganz gut und glaubhaft vermittelt. Und es ist auch sehr, sehr schön eigentlich.
Ja,
also Idris Elba spielt ihn,
wird
er gespielt. Und der kriegt auch viel Zeit. Auch schon von Anfang an denke ich mir, oh, wir sind jetzt sehr viel bei ihm mit dabei, vermutlich, weil er mit der größte Schauspieler ist des Films.
Ich finde das auch eine gute Besetzung dafür.
Ja, er hat wunderbar gepasst. Er holt alles raus und er geht auch voll darin auf, auch mal sich über sich lustig zu machen oder er nimmt sich nicht so ernst und nimmt auch den ganzen Film immer nicht mal so ernst, aber er ist trotzdem glaubhaft und man fühlt mit ihm am meisten mit, glaube ich.
Ja, er ist eine wunderbar kernige Besetzung dafür, muss ich sagen. Also ich kann mir wenig Schauspieler vorstellen, die tatsächlich besser in diese Rolle gepasst hätten. Er ist eigentlich so, in Thor hatte Heimdall gespielt, ne?
Ja.
Ja, genau. Also die Rollen sind gar nicht so unterschiedlich, würde ich sagen, als
nee, schon sehr ähnlich, ja.
Ja. Nur, dass er hier jetzt mehr Dialog hat und tatsächlich auch mal ein bisschen was ausspielen darf.
Ja, als Heimdall war er immer eher so ein bisschen weiter weg vom Geschehen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen so der Observer.
Ja, genau. Der Observer, der Wächter im Hintergrund irgendwo, genau. Der dann ganz zum Schluss noch einschreitet, wenn es kritisch wird und dann auch nichts mehr reißen kann.
Ja.
Super. Ja, aber was sagst du denn zur Besetzung von He-Man?
Also ich kannte ihn gar nicht vorher. Ich glaube, in Klenke hat er mitgespielt, aber den habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ich war mir am Anfang nicht sicher, als man ihn noch so halt in unserer Welt sieht. Er war schon ein ziemlicher Lauch.
Ja. Also. Ja, wir müssen nur kurz einfügen, der ist Nicholas Gerizin.
Ja, weiß ich nicht.
Ich glaube ja. Also man kennt ihn bisher nur aus Netflix-Produktionen. Da hat er bei einer Menge Sachen mitgemacht, sowas wie Royal Blue oder Als du mich sahst und Purple Hearts. Also immer Herzschmerz, Herzschmacht-Sachen.
Ja. Und mir war die Lore ja von He-Man nicht so geläufig, dass er sich quasi erst verwandeln muss und dann muskulös wird. Ich dachte die ganze Zeit, der ist doch viel zu schmächtig.
Ja.
So, aber das ist ja der Sinn, der muss ja scheinbar so sein. Und er ist mir immer mehr ans Herz gewachsen. Ich habe dann auch mehr sein Need, seine Quest verstanden und warum er sich so fokussiert. Also er gibt ja sein ganzes Leben diesem Schwert hin und auch in unserer Welt redet er mit Leuten darüber, alle halten ihn verrückt. Und sagen, ja, du musst mal einen Psychiater sehen oder so. Also das ist nicht, das funktioniert so nicht. Aber und da denkt man auch so, ach Junge, warum bist du so?
Ja.
Aber man versteht ihn dann immer mehr und dann auch in der neuen Welt. Und das passt halt so gut eigentlich, dass er so naiv ist und auch, dass er dieser HR-Manager oder whatever war. Weil das überträgt er ja dann in diese Fantasy-Welt. Und ich glaube, das ist dann so dieser Humor, den man aus der Kinderserie vielleicht übernommen hat, weil da ja He-Man auch immer diese einfachen Weisheiten rausgehauen hat, so wie ich das mitbekommen habe.
Es gibt am Ende jeder He-Man-Folge gibt's eine moralische Lehre, beziehungsweise nochmal eine Zusammenfassung der Folge und was wir daraus gelernt haben. Und was wirklich dieser He-Man-Figur jetzt sehr gut verkörpert in meinen Augen, ist das moralisch Richtige, wofür He-Man eintritt.
Ja.
Er ist kein grobschlächtiger Kämpfer, wie es jetzt Dolph Lundgren in dem 1987er He-Man war, sondern er ist eine mitfühlende Figur, die Gewalt nur als letztes Mittel nutzt.
Genau.
Dennoch muss man immer wieder zum Schwert greifen irgendwo, aber so, wenn man das mit Worten lösen kann, dann die Option wird zumindest immer gezogen.
Ja.
Ich glaube, im Endeffekt löst er nicht einen einzigen Konflikt mit Worten.
Er versucht es aber sehr häufig.
Er versucht es immer wieder und das, finde ich, zeigt so sein gutes Herz irgendwo.
Ich glaube, wir müssen langsam mal ins Spoiler-Territorium, weil ich denke, wir werden jetzt nach und nach über Dinge sprechen, die dann noch so kommen.
Wir können vorher noch einmal über Jared Leto sprechen.
Ach so, ja, klar. Ja. Also man merkt nicht, dass es Jared Leto ist, aber grandios.
Und das ist die größte Stärke. Nein, ohne Scheiß, ich fand den wirklich richtig gut, weil der für mich am ehesten so die Originalfigur einfach verkörpert.
Ja.
Der ist quirky, der hat einen ganz, ganz eigensinnigen Humor irgendwo, der ist aber auch wahnsinnig fies. Also
der ist richtig böse. Ja,
der,
ne, der ist richtig
und der liebt es, böse zu sein.
Ja.
Und das hab ich so vermisst. Ich hab die Schnauze so ein bisschen voll, muss ich sagen, von bösen Figuren, die eigentlich nur gebrochene Figuren sind, weil sie, keine Ahnung, in der Kindheit irgendwas Schlimmes durchlebt haben oder ihre Tochter, Sohn, irgendwen verloren. Nein, das ist wirklich eine Figur, die einfach richtig Bock darauf hat, böse zu sein. Das ist so schön, sowas mal wieder zu sehen.
Er sagt, glaube ich, irgendwo selber auch, er ist halt ein Dämon.
Genau. Er liebt es, böse zu sein. Und er hat so einen geilen Akzent. Und ich habe auch nochmal nachgefragt, was das für ein Akzent sein
sollte. Hast du auf Englisch geguckt?
Ja.
Ich über Deutsch.
Ja, weil ich konnte nicht zuordnen. Der hört sich so ein bisschen schottisch an, irgendwie der Akzent. Und mir wurde aber mitgeteilt, das ist sein eigener Akzent. Also das ist so ein bisschen wie in House of Gucci oder so, wo er auch quasi keinen italienischen Akzent spricht, sondern sich irgendwas ausdenkt. Und das ist einfach hilarious irgendwo.
Ja.
Das passt natürlich zu so einer Cartoon-Figur auch sehr, sehr gut.
Ja, der ist auch sehr überzeichnet. Und er kriegt auch sehr viel Screentime. Also man hat oft Dialoge mit ihm und seiner Zauberin.
Ja, ja. Evil-in, ja, ja.
Evil-in, genau, ja. Auch ein cooles Wortspiel.
Einfach. Ja. Ja, dafür ist He-Man bekannt. Für solche cleveren Wortspiele.
Und also grandios, da guckt man auch gerne zu und ja, ist auch gerne dabei, obwohl er ja der Fiese ist. Und er ist richtig schön böse, ja.
Bevor wir jetzt in den Spoilerbereich gehen, sollten wir einmal sagen, wie unsere Wertung dafür ausfällt.
Oh, ja. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also in Sternen.
In Sternen, von 1 bis 5, genau.
Ich wäre jetzt schon bei 4, tatsächlich.
Ja. Willst du noch begründen, oder?
Also mich hat es vollkommen abgeholt. Es war ein geiles Kinoerlebnis. Es ist eine geile Comedy. Trotzdem ernst, trotzdem gefühlvoll sehr viel. Und es hat mich halt überrascht einfach. Ich war am Ende so ein bisschen traurig sogar nach dem Film, dass ich das als Kind nie miterleben konnte. Oder einfach verpasst habe. Und ich habe trotzdem das Gefühl von Nostalgie bekommen. Und ich hatte auch tatsächlich Gänsehautmomente im Kino, was ich auch eher selten habe. Zuletzt bei Dune, als da der Dings auf dem Wurm reitet.
Ja.
Also ja, deswegen bin ich bei 4. Ich wäre vielleicht sogar bei 4,5, aber dafür würde ich ihn auch gerne nochmal auf Englisch sehen.
Ja.
Das hat mich vollkommen überzeugt.
Ich persönlich bin bei 3, aber mit einem dicken, dicken Herz da dran. Also es ist eine wirklich gute und lieb gemeinte 3. Handlungstechnisch bietet er halt null Innovation irgendwo, ja. Es ist keine kreative Handlung. Vielleicht braucht man das auch nicht unbedingt, aber mich stört einfach dieses stetige Kommentieren der eigenen Kreation. Also, dass man das nicht einfach stehen lassen kann, sondern dass man das immer halt mit einem Gag noch irgendwie verbinden muss. Auch zum Schluss, und das ist tatsächlich kein Spoiler, also jeder, der He-Man kennt, weiß, dass es eigentlich nur 3 Leute gibt, 3 oder 4, die sein Geheimnis kennen. Das ist ein bisschen wie bei Superman und Clark Kent.
Okay.
Und selbst das wird zum Schluss noch kommentiert, dass das ja eigentlich Quatsch ist. Ich weiß, dass es Quatsch ist. Ich weiß auch bei Superman und Clark Kent, dass es Quatsch ist. Aber das gehört einfach dazu. Lass das einfach stehen. Das würde mich schon sehr freuen. Trotzdem ist das wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Also gerade Weltgestaltung gefällt mir sehr gut, habe ich auch schon lange nicht mehr so schön gesehen. Und Jared Leto ist seine beste Performance seit immer vielleicht sogar. Und das, obwohl man ihn gar nicht sieht.
Ja, deswegen fällt meine Wertung auch so hoch aus. Ich habe eigentlich kaum was auszusetzen. Außer, dass der eine oder andere Witz nicht funktioniert hat so wirklich oder war vielleicht dann an der falschen Stelle. Oder wurde auch wiederholt. Es gab auch Witze, die immer mal wieder wiederholt wurden. Ein sehr prägnanter, aber den nehme ich mir auch noch für den Spoiler.
So, gute Überleitung. In den gehen wir jetzt nämlich. Also dementsprechend, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt ausschalten und später wieder einschalten.
Oder einfach laufen lassen und nicht mehr zuhören.
Oder die ganze Folge nochmal hören. Richtig stark, weil es lohnt sich immer wieder. Und dementsprechend jetzt Spoiler, 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 Spoiler. Und jetzt können wir über den Spoiler-Teil reden.
Ja, wunderbar. Ja, Fisto-Joke. Der war wirklich, der hat mich so ein bisschen rausgehauen, den fand ich aber, also der ist mir jetzt im Gedächtnis geblieben, halt, da wird halt ein Witz darüber gemacht, wieso Fisto heißt, weil er nämlich Leute fistet.
Genau.
Das wird im Deutschen auch so gesagt, tatsächlich.
Ja, da gibt's auch es gibt keine gute Übersetzung dafür. Nee,
also, er hätte ja schlagen sagen können oder mit der Faust bearbeiten, wurde aber nie, sie sagen einfach Hardcore-Fisten.
Ja, genau. Wir wollen ja diesen sexualisierten Witz, wollen wir schon oben drin haben. Und gerade als dann, also ich muss auch sagen, ich musste auch lachen, gerade als dann gesagt wird, dass er gesehen hätte, also dass Adam gesehen hat, wie Fisto einen Goblin gefistet hat, da musste ich schon, also das hat mich auch bekommen.
Das checken ja Kinder jetzt gar nicht in dem Moment. Also,
nicht unbedingt. Genau, aber ich hatte es ja als Kind habe ich diese Verbindung ja logischerweise auch nicht gezogen.
Nee.
Ich finde, Fisto ist eigentlich auch, wenn man das aus Kinderaugen betrachtet, ist es ein cooler Name.
Ja, definitiv.
Also, das klingt doch, das klingt nach Faust, das klingt nach Stärke und da kann man ja nichts, also da kann man ja nichts für, wenn das jetzt dann Jahre später dann noch eine zweite
Aber Bräuche das haben bekommt. Sie halt voll ausgekostet und das haben sie halt auch zweimal kommt das vor.
Mindestens.
Immer wieder diese Diskussion über diesen Namen, aber
ja, sehr gut. An sich über alle Figuren, die halt ein bisschen lächerlichen Namen haben. Ja. Renmans Name wird auch diskutiert. Ja, das ist, Mechaneck genauso.
Mechaneck.
Ja, das ist einfach so. Aber es gibt 2 After-Credit-Scenes, über die wir jetzt noch sprechen können.
Ganz am Ende kommt noch ein?
Es gibt eine, die kommt quasi kurz nachdem der Abspann eingeläutet worden ist. Da sehen wir Orko, der die Moral von der Geschichte nochmal zusammenfasst. Das ist ein Zauberer, den wir gar nicht im Film sonst gesehen haben und der jetzt dann zum Schluss nochmal seinen kurzen Auftritt haben kann.
Der ist sonst Teil der Gang oder wie?
Der ist Teil der Gang, genau, okay. Der ist nicht der beste Zauberer, der versemmelt auch immer wieder mal einen Spruch.
Okay.
Es war so ein bisschen schade, dass der nicht dabei war.
Ja, aber er hat mich gewundert, weil eigentlich müsste der, vor allem weil das dann am Ende zusammengefasst hat, dass er wenigstens mal auftaucht kurz oder so, aber ja.
Genau, und dann vergeht noch eine Zeit vom Abspann und dann kommt noch ein...
die habe ich auch noch gesehen.
Eine weitere Sequenz, die eine weitere beliebte Figur ankündigt.
Und du kannst mir jetzt bestimmt erklären, wer da genau das ist. Also die Leute im Kino haben sich mega gefreut. Als
wir sehen eine Frau von hinten, die ein Schwert in der Hand hält und vor einer Stadt steht. Und dieses Schwert ähnelt dem von He-Man tatsächlich sehr.
Okay.
Und dabei handelt es sich um She-Ra.
Ja.
Das ist die Zwillingsschwester von He-Man.
Okay, die scheinbar dann am Anfang des Films gar keine, also...
Die ist verschollen gegangen.
Ah, okay.
Gut. Ich weiß nicht genau, wann das erklärt uns vielleicht eine potenzielle Fortsetzung.
Das liebe ich ja, wenn Geschwister plötzlich im zweiten Teil dann auftauchen.
Ja, das ist im Endeffekt, man kann sagen, She-Ra wurde damals ins Leben gerufen als He-Man für Mädchen.
Ah, ja.
Und dementsprechend ist auch meine Frage, ob sie eine wichtige Figur im zweiten He-Man-Film wird oder ob sie einen eigenen Film bekommt, der sich dann eher an eine weibliche Zielgruppe irgendwie orientiert. Aber das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch. Weil
ich denke schon, dass es auf den zweiten Teil hinausläuft, oder? Wenn der jetzt erfolgreich läuft, der Masters of the Universe.
Da muss man sowieso mal, dieses Wenn, der erfolgreich läuft, in den Raum stellen, weil der hat echt viel gekostet.
Ja.
Der hat mehr gekostet, als ich gedacht hätte. Und das muss ja auch irgendwie eingespielt werden. Ich glaube, irgendwie 180 Millionen, 170, irgendwie sowas in dem Dreh.
Das ist schon ganz schön viel,
Und das heißt, der muss 350, 360 Millionen einspielen, um zum Break-Even zu kommen.
Mhm.
Und ich muss mal sagen, außerhalb der USA könnte das echt schwer werden. Also ich glaube, der wird in den USA abgehen, auch zu Recht. Und ich gönne ihm das auch von Herzen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie...
Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die Trailer und all das am Anfang die Leute eher skeptisch werden lassen, wie so wie mich quasi, die denken, ah, das wird irgendwie so 0815-Verfilmung.
Ich fand die Trailer auch nicht gut.
Ja.
Ich finde, die haben diesen Spirit vom Film nicht gut eingefangen und ich weiß nicht genau, woran das liegt, warum die Trailer bei mir nicht gezündet haben.
Ich kann es dir auch nicht sagen, aber vielleicht halt, weil es sieht halt aus wie jeder generische
Marvel-Film.
Aber es ist halt, ich möchte es hier nochmal sagen, wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Marvel-Film.
Ja.
Also so habe ich Marvel schon lange nicht mehr gesehen und es hat nicht mal was mit Marvel zu tun.
By the way, übrigens auch eine tolle Endkampf-Szene. Also diese Verlangsamung und Beschleunigung, dieses um die Helden herum mit der Kamera sich drehen. Das ist schon
die Kämpfe stark waren, also generell die komplette Action, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Aber die Action in diesem Film hat mich jedes Mal abgeholt. Jede Kampfszene hatte irgendwas Besonderes und auch jede CGI-Kampfszene. Es gibt ja dann diese Verfolgungsjagd auf dem Raumschiff und also Star Wars-mäßig sah das, geht sehr in eine Star Wars-Richtung. Aber auch das hat, da war eine Wucht dahinter, da war auch der Soundtrack richtig geil. Der Endkampf, wie du gesagt hast, die Schläge mit der Skeletor dann bearbeitet wird, da ist eine Kraft dahinter.
Die sind wirklich schon lange, das wumpst richtig. Ja. Das ist wie in einem fucking Bud Spencer Film. Ja.
Das im IMAX-Saal und das ging richtig unter die Haut. Das war wirklich phänomenal.
Ja.
Ganz kurz zu meinen Gänsehaut-Momenten des Films. Es war zweimal, wenn der sich verwandelt.
Mhm.
Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so kriegt. Aber beim ersten Mal richtig heftig, wenn er dann endlich die Kraft des Schwertes bekommt. Weil er versucht es ja vorher schon ein paar Mal und es klappt nicht. Und in dem Moment funktioniert es. Und ich sag's nur da, what? Warum ist das jetzt so heftig?
Und die erste Verwandlungsszene ist übrigens auch geil gemacht. Also wie in so frühen 80er Serien in die Hand. Genau, Sailor Moon beispielsweise, He-Man ist es auch. Also dieses so Entkleiden der Figur. Irgendwo, du siehst nur diese Silhouette, aber bei Sailor Moon ist es tatsächlich noch auch mir persönlich viel prägnanter.
Genau. Aber man sieht seine Muskeln wachsen über die Arme hinweg und wie diese Kleidung erscheint.
Das hat halt eine unglaubliche Körperlichkeit, ne? Also dadurch, dass du ihn halt wirklich so komplett entkleidest.
Dazu
und
dann E-Gitarre wieder.
Ja.
Das ist richtig gut.
Ja.
Ja, und dann kommt auch ein guter Kampf danach, weil sich dann diesem Trapjaw stellt und es ist einfach grandios.
Ich wünschte übrigens, dass der Score von, an dem Brian May mitgearbeitet hat, dass der noch ein bisschen größer gewesen wäre, also noch ein bisschen mehr Stücke, weil die anderen Stücke, die du im Score hast, die stinken im Vergleich dazu so ein bisschen ab. Das muss man leider tatsächlich sagen. Also der hat die Einleitung, an der hat er mitgearbeitet und am letzten Track, die ja nochmal so eine Spiegelung der Einleitung ist, aber ein bisschen ruhiger quasi, so ein Fortführen der Geschichte wird dabei betrieben. Aber der hätte einfach den Gesamt.
Was ist mit diesem Song, wenn die aus dem Gefängnis ausbrechen? Ich nehme mal an, das war der Titelsong der Serie?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, welcher Song da drunter liegt, aber es gibt auf jeden Fall ein Stück von Queen, das irgendwo damit reingearbeitet ist.
Da wird halt auch gesungen, das ist halt ein richtiges Lied und da haben auch die Leute applaudiert und mitgesungen im Saal. Ja. Und waren richtig begeistert. Da war zum Beispiel ein Gag, der mir nicht so gefallen hat, dass sie dann durch diesen Staub laufen und husten. So, da wird gemacht. Ja, weil es war eigentlich ein epischer Moment.
Das ist ein wirklich epischer Moment. Ich fand den auch richtig gut. Und da haben wir auch wieder diesen humorvollen
Bruch. Da war für mich auch fair im Platz.
Ja. Das hätte man einfach zulassen dürfen.
Ja, definitiv.
Keine Ahnung. Es kann sein, dass da der Queen-Song drunter gelegt worden ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Also hör dir mal das Intro der Cartoon-Serie an, das ist überhaupt nicht episch. Da werden jetzt wahrscheinlich einige widersprechen, es ist auch kultig, aber ich finde, das kommt nicht diesem geilen Score, wird es nicht gerecht.
Definitiv.
Ja.
Der einzige Song, den ich immer mit He-Man verbinde, ist halt dieses Wake up in the morning. Der kommt auch im Film vor. Also eine gute Stelle. Ist ja auch, ich habe mir das nochmal angeguckt, das Video. Da kommt ja auch Beastman drin vor und der singt mit ihm zusammen.
Tatsächlich,
ja. Ja, und deswegen passt das so gut in diese Sequenz in der Echtwelt, wo er das erstmal auf Beastman trifft.
Ja.
Und sie gegeneinander kämpfen. Ja, nur so, what's going on?
Ich liebe, dass es im Endeffekt für eine neue Generation He-Man einfach komplett vermimt worden ist. Ja.
Es ist auch sehr viel mimisch in diesem Film.
Ja, vielleicht hat man das auch deshalb so viel Humor reingearbeitet, weil man gesagt hat, ey, viele der neuen Generation kennen halt diese Figur nur über diese humoristische Schiene, also bedienen wir das auch so ein bisschen.
Es ist auch wieder eher so ein Film, wo man reingeht und man hat eine gute Zeit. Also es ist eine Party, es ist eine Achterbahnfahrt, es ist einfach so ein, hey, so wie Deadpool Wolverine halt. Nicht ganz so krass, weil Deadpool Wolverine diese ganze Zeit diese Anspielung hat von aktuellen Themen, die nicht immer passen und diesen noch viel mehr Meta-Humor, aber so hat es sich angefühlt.
Ja.
Deswegen bin ich auch eher bei Tor 3. Tor 4 war ja dann eher wieder ein bisschen
Genau, aber da war es dann nämlich auch zu viel. Also da wurde wirklich jeder Moment irgendwie gebrochen. Ja, nee, im Endeffekt, ich wünsche mir eine Rückkehr für Skeletor.
Definitiv. Ja. Wobei, auch jetzt Spoiler, der stirbt ja am Ende.
Der wird auf jeden Fall ziemlich vermöbelt.
Der ist ja am Ende nur sein Kopf dann.
Ja,
aber ich weiß
Stab
nicht,
ist gebrochen.
Kann der wiederkommen oder so
bestimmt.
In den Cartoon?
Ich meine, Palpatine ist irgendwie zurückgekommen, dann wird Skeletor das auch schaffen.
Ja, wobei ich gehört habe, dass Jared Leto jetzt scheinbar sich schon ein bisschen distanziert eher vom Film. Und nicht mehr, vielleicht nicht so mehr so Bock hat auf den zweiten Teil. Also er ist jetzt auch irgendwie auch gar nicht bei diesen ganzen Promo-Sachen dabei.
Ich dachte, er wäre einfach zu groß und hätte keinen Bock irgendwie um die Welt zu fliegen. Er ist so ein bisschen schwieriger Charakter.
Ich habe Social Media auch ein bisschen verfolgt mit dem Cast. Du siehst halt ihn nie. So, dass sie so ein paar, die machen halt Reels und Shorts mit dem ganzen Cast und auch auf Gag und so, aber er war nie dabei.
Oh, das ist traurig.
Also
das
es kann sein, dass traurig. Er nicht nochmal auftaucht oder vielleicht recastet wird oder so.
Aber er hat das echt gut gemacht. Das ist seine beste Performance seit Jahren.
Endlich
das, was er, ohne Scheiß, das, was er beim Joker nicht hinbekommen hat quasi, das kriegt er jetzt bei Skeletor hin. Und das ist...
Und da sieht man ihn halt nicht mal.
Aber
vielleicht ist genau das der Punkt. Vielleicht
ich finde, er klingt nicht mehr wie er selber, aber das ist so, das kann er ja immerhin. Also diese Akzente, dieses Stimmenverstellen, das konnte er immer schon gut.
Ja. Auch, man sieht ihn ja auch in so verschiedenen Gestalten dann, wenn er im Kopf ist von Adam.
Auch eine tolle Szene. Die fand ich tatsächlich sehr lustig. Also den Business- bzw. HR-Manager Skeletor, der ist großartig.
Ja.
Der hat sogar auf der Krawatte hat er so kleine Knochen drauf einfach. Und steht da so lästig mit seinem Kaffee da. Das ist schon eine tolle Szene.
Gut. Also das hat mich auch abgeholt einfach.
Da musste ich auch sehr lachen. Ja, sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Wir hoffen auf einen zweiten Teil.
Definitiv.
Ich bedanke mich sehr bei dir.
Ich bedanke mich auch.
Und wir, also nicht wir, aber andere Leute, hören euch ihr hört nächste Woche andere Leute hier an dieser Stelle. Ich weiß aber auch gar nicht, mit welchem Film, muss ich sagen.
Scary Movie oder so?
Könnte sein. Ja, ist tatsächlich sogar sehr wahrscheinlich.
Oder hier.
Nee, jetzt startet Scary Movie nicht Steven auch schon diese Spielberg, Woche? Ja, Steven Spielberg wird sein. Ja, Steven Spielberg. Ja. Da hört ihr bestimmt Pascal und Markus.
Ja,
also dementsprechend schaltet ein, die freuen sich auf euch.
Ja.
Bis dann. Ciao.
Ciao.